Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. 30 Urlaubstage im Jahr, das ist für die meisten Menschen normal. Aber stellt euch mal vor, ihr würdet genauso viel Zeit für ein Ehrenamt aufwenden, also eine Arbeit, für die ihr kein Geld bekommt, zum Wohle der Gemeinschaft. Genau das machen viele Menschen in Düsseldorf. Im Schnitt kommen Düsseldorfer Ehrenamtliche auf fast 265 Stunden im Jahr. Das sind fast 33 8-Stunden Arbeitstage. Finde ich ganz schön krass. Diese und weitere beeindruckende Zahlen zum Ehrenamt in Düsseldorf erfahrt ihr am Ende dieser Episode. Dann spreche ich nämlich mit Andreas Kötter von Westlotto über das Thema Ehrenamt.
Die Ehrenamtler sind der Kitt in unserer Gesellschaft, also das, was die Gesellschaft ein Stückchen weit zusammenhält. Und man muss auch herausfinden, was bewegt die Menschen eigentlich, die im Ehrenamt tätig sind und woran fehlt es. Mich hat diese Dimension wirklich ein Stückchen was überrascht. Wenn man das mit dem Mindestlohn multipliziert, die Stunden, die dort in Nordrhein-Westfalen in jedem Jahr aufgewandt werden, dann sind wir bei über 19 Milliarden Euro, die jedes Jahr als Wirtschaftsleistung durch das Ehrenamt gebracht werden. Das ist eine unglaubliche Zahl.
Was Westlotto mit Ehrenamt zu tun hat, darum geht es später hier ausführlich. Dranbleiben lohnt sich also. Und jetzt viel Spaß mit dem Rheinpegel-Podcast.
Ich selber besitze keine Parzelle in einem Kleingartenverein, kann mir aber vorstellen, dass dort die unterschiedlichsten Persönlichkeiten und Lebewesen aufeinandertreffen und miteinander sind. So wie in Ella. Im Kleingartenverein am Dammsteg haben sich allerdings durchaus besondere Gäste ein neues Zuhause gesucht, Nutrias. Nutrias sind Verwandte des Bibers, auch bekannt unter ihrem Streetname Biberratte. Und sehen erstmal harmlos aus, haben auch diese etwas großen, prägnanten Schneidezähne, Knopfaugen, ein kuschelig anmutendes Fell, sind aber Wildtiere. Das darf man nicht vergessen. Nutrias kommen eigentlich aus Südamerika, haben sich in den letzten 100 Jahren ihren Weg auch nach Europa gebahnt, nach Deutschland, nach NRW und offenbar auch nach Düsseldorf-Ella, ja, wo sie jetzt die Kleingartenanlage ein wenig aufmischen. Wie gesagt, sehen niedlich aus, sind Wildtiere und verhalten sich natürlich dementsprechend, gehen hier und da auf Beutezug, meistens in der Nacht. In Ella allerdings vermehrt auch immer mal tagsüber. Pächterinnen und Pächter berichten davon, dass Brot geklaut wird vom Tisch, ohne zu fragen. Dass das natürlich alles nur in so einer Geschichte sich lustig anhört und in echt vielleicht gar nicht so viel Spaß macht, kann man sich vorstellen. Die Pächterinnen und Pächter in Ella machen sich berechtigte Sorgen, weil diese Tiere sich immer mehr ausbreiten und wie gesagt auch immer hemmungsloser werden, sodass sie nun auch die hiesige Jägerschaft involviert hat und um Rat und gegebenenfalls auch tatkräftige Hilfe und Unterstützung gebeten. Wo es vielleicht einen Platz gäbe für Nutrias in Ella, das ist natürlich jetzt auch ein nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag, ist der Friedhof. Auf dem Gelände des Friedhofs in Ella steht eine alte Villa. Diese Villa ist seit 11 Jahren unbewohnt und wartet auf neue Besitzerinnen oder Besitzer. Vielleicht könnte man da ja mal vermitteln. Was es mit dieser Geistervilla in Ella auf sich hat, hat mein lieber Kollege Christopher Trinks mir erklärt. Gebäude, die es noch nicht gibt, noch nicht ganz oder die noch kernsaniert werden, stehen in dieser Stadt in großer Anzahl bzw. sind geplant, unter anderem auch im neuen Regierungsviertel, was gerade im Entstehen ist, Haroldstraße 4 und 5, die Hintergründe, wie der Stand der Dinge ist und was da eigentlich alles mal werden soll, das erzählt mir und uns Alexander Esch. Ein Gebäude, das nicht mehr da ist, was aber in den Herzen der Menschen, die sich dort gerne aufgehalten haben, auf jeden Fall weiterlebt und auch weitergetragen wird an andere Orte in der Stadt, ist das Chateau Rix. Ich habe mit Michael Quellhorst gesprochen, dem alten Betreiber des Chateau Rix, der mit mir auf eine Reise durch die Vergangenheit, über die Gegenwart, in die Zukunft des Kultclubs gemacht hat. Mein Name ist Tosja Kormann. Das ist Folge 291 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 5,06 Metern.
Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
Herzlich willkommen zum Rheinpegel in dieser Woche. Mein Name ist Tosja Kormann. Ich bin NRW-Editorin am Digitaldesk der Rheinischen Post und für eine kleine Weile auch Moderatorin dieses wunderbaren Podcasts. Ganz zu Anfang habe ich einen Veranstaltungstipp für euch. Ebru e.V., ein Verein für Kunst, Kultur und Literatur, lädt ein zu einem Diskussionsabend, zu einem Vortragsabend unter dem Motto »Die Person Jesu aus muslimischer Perspektive«. Am 14. Dezember findet dieser Gesprächsabend statt, um 18 Uhr, in der Stephanstraße 3, hier in Düsseldorf. Als Hauptredner ist geladen Tunjay Dinçgal, der Islamwissenschaftler und Bildungsreferent ist, der mit anwesenden Gästen und BesucherInnen über dieses Thema spricht, informiert, diskutiert. Ziel ist es, einen respektvollen und bereichernden interreligiösen Dialog zu fördern, unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen und Erfahrungen auszutauschen. Im Anschluss um ungefähr 19.30 Uhr gibt es ein gemeinsames Dinner, bei dem man noch einmal in entspannter Atmosphäre weiter diskutieren und die Gespräche rekapitulieren und vertiefen kann. Angemeldet werden kann sich bis zum 10. Dezember unter der Telefonnummer 0176 6496 4293. Genau. Wenn ihr interessiert seid, wenn ihr jemanden kennt, dem ihr diesen Tipp geben könnt, meldet euch an und diskutiert mit. Wenn ihr uns, wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr einen Veranstaltungstipp weitergeben möchtet, erreicht ihr uns auch per WhatsApp unter 0160 80 80 844. Ihr könnt gerne auf die Broadcast-Liste des Rheinpegel-Podcasts kommen oder eine E-Mail schreiben an rheinpegel@rheinische-post.de. Ich freue mich, wir freuen uns immer von euch zu hören. Die letzten Tage waren verregnet, kalt, nass. Sicherlich bin ich nicht die Einzige, die sich immer mal an einen sonnigeren, etwas wärmeren Ort geträumt hat. Zum Beispiel eine Bucht, eine schöne Bucht im Meer an einem See, wo so eine Bucht halt liegt. Eine Bucht soll auch entstehen im neuen Düsseldorfer Regierungsviertel, Haroldstraße 4 und 5, die Haroldbucht. Was es damit auf sich hat, wie der Stand ist, was die Aussichten sind und wo diese Bucht denn jetzt entstehen soll, wo wir dann alle hoffentlich bald wieder in der Sonne sitzen und etwas mehr Wärme genießen können, das erzählt mir und uns mein lieber Kollege Alexander Esch. Ich sitze hier in der Düsseldorfer Lokalredaktion mit meinem lieben Kollegen Alexander Esch. Vielen Dank, dass du mit mir sprichst. Du bist zuständig für die Kommunalpolitik hier in der Lokalredaktion und führst mich durch das Thema Regierungsviertel Haroldbucht, richtig?
Ja, also das Regierungsviertel ist das eine und die Haroldbucht ist nochmal was anderes, aber das werden wir gleich dann nochmal, glaube ich, genauer auseinanderhalten.
Ich lerne einfach ständig dazu. Ich hatte mich nämlich schon gefragt, was wo da eine Bucht ist, aber das wirst du mir gleich wahrscheinlich auch erklären.
Ja, ja, genau.
Die erste Frage ist natürlich, also es geht um die Haroldstraße 4 und 5, mhm, wo ja neue Bauten entstehen, beziehungsweise mhm, kernsaniert werden mhm, für das neue mhm, geplante Regierungsviertel, mhm, dass Ministerien da einziehen mhm, und alle an einem Ort versammelt sind. Mhm. Darum die Eingangsfrage, was ist der Status quo?
Ja, ich glaube, man sieht es, wenn man da vorbeifährt regelmäßig, dass eben da eine Baustelle auch schon seit langer Zeit im Gange ist. Diese Riesengebäude, die es da gibt, früher das Innenministerium ja unter anderem mal drin war, jetzt die Polizei auch drin sitzt. Haroldstraße 5 ist das. Also wenn man die Haroldstraße Richtung Rhein runterfährt auf der linken Seite, dass da eben diese Abrissarbeiten laufen, auch sehr aufwendig. Wie so Rüssel sah das ja aus, wie diese Rutschen da rauskamen und so. Das fand ich sehr prägnant, dieses Bild.
Ja, das finde ich auch ein sehr schönes Bild.
Ja, und auf der anderen Seite, an der Haroldstraße 4, da gibt es ja auch noch ein hohes Gebäude, dass eben auch gerade, wo die Bauarbeiten laufen, deutlich sichtbar, aber es eben nicht da zum Abriss kommt, sondern das Gebäude saniert wird. Das Familienministerium saß da vorher drin, das ist im Moment in diesen RWE-4-Gebäuden umgezogen, also in ein Hochhaus ganz in der Nähe, und das, die sollen da auch wieder hin zurückziehen. Also das ist so eigentlich der Status quo, es laufen diese Abriss- und Sanierungsarbeiten. Aber dann soll da eben letztendlich ein neues Zentrum für die Ministerien entstehen und dieses Regierungsviertel, was ja schon ganz lange eine Idee ist, dann doch endlich auch Gestalt annehmen.
Ja, das wäre auch so eine Frage. Wie lange ist das schon in der Planung? Wie lange ist das eine Idee? Und ist das auch eines der Bauprojekte in dieser wunderschönen meiner Heimatstadt, was so ein bisschen außer Plan sich entwickelt, oder ist da alles, wird die Choreo eingehalten?
Ja, sowohl als auch, kann man sagen. Also diese Idee, wenn man vielleicht darauf nochmal zurückkommt, ich habe selber gerade nochmal nachgeguckt, ist wirklich uralt schon. Schon der Stadtplaner Friedrich Tamms hat das nach dem Zweiten Weltkrieg schon mal so in den Raum gestellt, dass es eigentlich doch wichtig wäre für eine Stadt, das eben so symbolisch repräsentiert, auch dieser Sitz der Landesregierung dargestellt wird. Der hatte damals auch schon so an der Rhein-Knie-Brücke, so an den Rampen unter Bilk daran gedacht, da so Hochpunkte zu errichten. Und das war Ende der 60er Jahre, wenn ich das richtig weiß, auf jeden Fall in den 60er Jahren. Also kann man sich schon, also geht schon wirklich sehr lange zurück, diese Idee. Der Landtag war ja am Anfang noch im Ständehaus und ist ja dann erst Ende der 80er, ist der Landtag ja erst entstanden am Rheinufer. Und dann durch diese Entwicklung Rheinuferpromenade und so ist das dann eigentlich nochmal so in die Köpfe gekommen, dieses Regierungsviertel da am Rhein, wo so viel Fläche, Aufenthaltsqualität irgendwie auch entstanden ist, das doch nochmal anzugehen und zu realisieren. Und gerade Haroldstraße 5 ist dann eigentlich auch schon seit 20 Jahren so in so Hochhausentwicklungsplänen der Stadt kommt das vor, da wirklich was Neues zu schaffen. Und jetzt ist man da ja wirklich auf dem Weg, das ist sehr konkret, dass einmal die NRW-Bank da an der Haroldstraße 5 einen Hochpunkt setzt, aber eben auch der BLB, also der Baubetrieb, das Bauunternehmen des Landes sozusagen, auch einen 100-Meter-Turm hinsetzt, plus 40 Meter hoch noch ein Atriumgebäude, wo eben dann wirklich viel Platz für Ministerien entsteht, 70.000 Quadratmeter Mietfläche, also schon eine gewaltige Summe. Und da sollen eben dann mehrere Ministerien einziehen, die heute noch zum Teil über die Stadt verteilt sitzen. Also das Finanzministerium sitzt an der Jägerhofstraße zum Beispiel, das soll da rein. Im Stadttor sind noch Flächen angemietet, ich glaube vom Verbraucherschutzministerium, Landschaftsschutz, das soll da rein. Und dann haben wir noch in der Nähe vom Kunstpalast auch das Umweltministerium, Verkehrsministerium meine ich, das eben auch da rein soll. Also da nimmt das schon Form an, und über Homeoffice, Desksharing, Quoten und so weiter ist man auch beim Land so weit, dass man merkt, man braucht die Flächen nicht mehr in dem Maße wie früher. Und das heißt also, da ist auch noch Potenzial, dass noch ein weiteres dahin ziehen könnte beispielsweise. Ähnlich ist das eben auch bei der Haraldstraße 4, wo eben auch das Familienministerium zwar zurückkommt, aber auch mit weniger Flächen, und da auch ein zweites Ministerium noch hin soll. Also da hätte man schon dann eine relativ hohe Konzentration plus Mannesmann-Hochhaus mit dem Wirtschaftsministerium. Also da würde wirklich dieses Regierungsviertel auch erlebbar. Dann sind eigentlich nur noch zwei Ministerien, die nicht so ganz direkt am Rhein liegen, mit dem einmal Innenministerium am Fürstenwall und das Justizministerium am Martin-Luther-Platz.
Ja, ich finde das tatsächlich spannend. Da habe ich gerade noch kurz im Vorfeld unseres Gesprächs drüber nachgedacht. Die Aufteilung, welches Ministerium jetzt wohin zieht und in welcher Kombination, da wird doch bestimmt auch viel Gedanken, oder? Also ich stelle mir das, ich weiß, es ist ein sehr weiter Stretch, aber irgendwie stelle ich mir das bisschen vor, wie so die Harry Potter Häuser. Also so, ne, wird doch bestimmt auch ein bisschen drauf geachtet, wer sich so mit wem gut verträgt, wer vielleicht kurze Wege, also ich möchte da jetzt nicht zu viel reinlesen, aber also ist das auch eine Sache, weil wir kommen ja gleich auch noch drauf, dass ja das ganze Viertel drumherum quasi über die Fläche drumherum ja autofrei werden soll und grün, also das ist ja auch sehr zeitgemäß. ja, wie du schon gesagt hast, mit den Homeoffice-Regelungen, dass es flexible Arbeitsplätze gibt und so, würde mich tatsächlich auch interessieren, ob da, wie viele Gedanken da reinfließen, welche Ministerien da zusammengesetzt werden.
Ich glaube, am Ende ist es da weniger romantisch, sondern es geht um die Rahmenbedingungen, wie sie sind. Also wo ist wer eingemietet, wo kann man welche Miete bezahlen, was kann man vielleicht an der Jägerhofstraße mit dem Verkauf einer Immobilie, wo jetzt das Finanzministerium sitzt, dann eben auch gegenfinanzieren und so weiter. Also ich glaube, das sind wirklich diese harten, eher monetären Fakten und Flächen, wie kriegt man sie zusammen? Also ich glaube nicht, dass es am Ende eine große Rolle spielt, wer verträgt sich mit wem, welches Ministerium passt gut zusammen, sondern insgesamt diese kurzen Wege, die dann entstehen zwischen den Ministerien. Ich glaube, das ist ja dann auch ein Vorteil wahrscheinlich.
Ja, das habe ich nur gerade gedacht, ob da jemand sitzt und so ein bisschen an so einem Reißbrett überlegt, wen man neben wen setzt. Naja, vielleicht wäre das ja eine Idee für die Zukunft.
Ja, könnte sein.
Genau, jetzt haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Einmal ein wenig die Unterschiede zwischen Nummer 4 und Nummer 5. Ein Gebäude wird quasi komplett neu gebaut, eins wird kernsaniert. Da gab es ja auch schon die Situation, dass es irgendwie dass Asbest gefunden wurde. Wie, also hat das dann alles nochmal aufgehalten oder ist das eigentlich in so einem Bauprojekt was ein bisschen eingerechnet wird, wenn man weiß, man nimmt ein relativ altes Gebäude und bohrt da mal so ein bisschen rein?
Also auffällig fand ich schon, dass der BLB nicht so richtig rausrücken wollte damit, wie lange denn das jetzt dauert, da an der Harrowstraße 4 zum Beispiel mit der Sanierung. Also das ist dann natürlich sehr aufwendig, wenn man diese Asbestsanierung da vornehmen muss. Über Umwege war das jetzt dann doch so, dass das jetzt zu hören ist, 2026 will das für das Familienministerium da dann einziehen an die Haraldstraße 4, also quasi zurückziehen. Dann sollte eigentlich auch schon die Baustelle Haraldstraße 5 laufen. Da ist so der Baustart 2025 geplant. Aber das ist natürlich eine gewaltige Baustelle, muss man sich vorstellen. Zwei Hochhäuser, noch zwei weitere Bauten. Auch diese Entwicklung drumherum. Da wird es über Jahre dann eben auch eine Baustelle geben. Und letztendlich, die Perspektive ist, dieses ganze Jahrzehnt wird da gebaut an der Haraldstraße. Ja. Und wir haben ja gerade schon auch angesprochen, dass eben das nicht nur so ist, da entstehen halt neue Häuser für die Ministerien, sondern da soll auch eben tatsächlich eine neue Aufenthaltsqualität quasi geschaffen werden.
Also tatsächlich ein neues Viertel, ein neues Regierungsviertel, wo sich dann Menschen, die da tätig sind, aufhalten können, aber natürlich wahrscheinlich auch Bewohner in der Stadt per se, dass es sich vielleicht auch ein bisschen berührt alles, dass
Dass man sich auch öffnet, ne? Dass man also das letztendlich nicht nur für die Menschen, die da arbeiten, sondern insgesamt eine Aufenthaltsqualität geschaffen werden soll, von der Rheinuferpromenade kommend quasi in diese Haroldbucht. Das ist das Stichwort von Anfang, ne? Also so Bezug nehmend auf den Rhein und auf das Grüne, das da entstehen soll. Also der Autoverkehr soll da raus auf diesem Stück zwischen Haroldstraße 5 und 4, die sich ja gegenüberstehen, diese Gebäude. Begrünt soll das werden, also quasi so eine parkähnliche Situation mit einer Art Sitzstufen zu den Gebäuden hoch, mit Gastronomie auch in den Gebäuden, also dass da wirklich schon auch Leben einzieht und eine neue Möglichkeit dafür. Und also dann geht schon darüber hinaus, dass einfach nur die Regierenden einen neuen Platz finden.
Was ja auch durchaus zeitgemäß ist, dass sozusagen Politik, Kommunalpolitik berührt die Menschen, die es vielleicht auch betrifft am Ende. Also jetzt nicht, dass man ständig auf irgendeiner Parkbank in Austausch kommt, aber ich finde das schon als Zeichen sozusagen oder als, also Architektur hat ja auch immer was Emotionales und was Gesellschaftliches durchaus, dass das irgendwie sich so ein wenig berührt. Darum habe ich mich gefragt, ob es, gibt es ein Vorbild für dieses Regierungsviertel? Also gibt es andere Städte, die das schon machen?
Ja gut, man kennt das natürlich aus Berlin, das ist ganz neu geschaffen worden quasi, dass da die Ministerien eng zusammen sind. Ich glaube, hier ist es schon auch so dieser Auslöser gewesen, diese Möglichkeit an dem Rhein Flächen eben auch da neu zu nutzen. Also der Landtag wird ja auch sich erweitern, da gibt es auch neue Bauten ganz in der Nähe. Und man weiß nicht, man kann vielleicht an so Regierungsgebäude aus London oder so denken, die auch direkt am Fluss quasi stehen und das Potenzial gezeigt hat, irgendwie durch die Flächen, die da neu entstanden sind, die jetzt auf diesem Wege dann auch genutzt werden am Ende.
Ja, auch ein schönes Bild, das dann so, das fließt entlang und Da fließen dann vielleicht auch ein paar Sachen rein. Genau, nochmal auf dieses, auf die Begrünung beziehungsweise auf dieses grüne Viertel. Gibt es da ein Wort für, wie das dann heißt? Also ist das dann einfach eine begrünte Fläche ganz?
Also diese Haroldbucht ist so ein bisschen der Begriff dafür jetzt. Der Regierungsviertel ist eigentlich tatsächlich der Begriff, der sich so, wie gesagt, seit Jahrzehnten eigentlich so mit dieser Idee verbunden ist, dass eben dort ja die Landesregierung auch sichtbar werden soll und das eben auch so stadtbildprägend für Düsseldorf werden soll.
Ja, und damit das sozusagen ja funktioniert und die Autos da wegbleiben, wird eine neue Straße gebaut.
Ja.
Und die führt dann direkt auf die Rheinkniebrücke.
Nee, die Rampen bleiben, glaube ich, bestehen. Es geht ja dann eher um die Verbindung nach Unterbilk rein, so Richtung Apollo. Also das dann parallel quasi zur Rheinkniebrücke. Und dann, ja, wenn man jetzt zwischen Haroldstraße 5 und 4 steht, quasi hinter der Haroldstraße 5, dann diese neue Straße parallel zur Brücke und zwischen den Neubauten, die da entstehen sollen, entlang führt.
Und das ist ja durchaus auch ein großes, eine große Baustelle dann oder ein großes Projekt. Gab es im Vorfeld oder gibt es immer noch, Proteste, gibt es irgendwie Gegenstimmen, gab es viel Gegenwind oder ist das, weil es ja sowieso ein relativ, jetzt sag ich mal, unbelebtes Areal ist, was jetzt Wohnungen angeht oder alltägliches Leben, ist das so ein bisschen, weil es gibt es ja durchaus mit Baustellen in der Stadt, dass da auch zu Recht teilweise irgendwie gesagt wird, ja, aber wenn das hier jetzt vier Jahre Bau ist.
Ja, es gibt nicht so die direkte Betroffenheit. Ne? Es gibt nicht die Einzelhändler, die da drumherum sind oder so, die jetzt kein Geschäft mehr machen könnten oder so. Es gibt natürlich Anwohner, Haroldstraße 4, die auch so ein bisschen allergisch oder sensibel, sagen wir mal, reagiert haben auf diese Asbestsanierung. Was passiert da und natürlich. So? Da gab es dann auch Untersuchungen, die aber dann laut Land gezeigt haben, dass es nicht auf die Baustelle zurückzuführen ist, da irgendeine Belastung. Aber eigentlich ist es eine relative Einigkeit, die man so sieht zwischen Land und Stadt, auch das jetzt so voranzubringen. Dass da so ein Konfliktpotenzial ist, eher nicht. Diese Summe, die da so im Raum steht, ne, fast eine Milliarde für diese Neubauten da, mehr als 800 Millionen Euro, ne, das ist natürlich schon was so, als das öffentlich wurde, einfach vielen so aufgestoßen ist. Was muss das sein? Ne? Aber ja, das ist vielleicht so der einzige Punkt, ne, der Knackpunkt. Aber es deutet sich bisher nicht an, dass das in den Haushaltssitzungen jetzt des Landes, dass das da irgendwie gekippt würde oder so. Also das scheint auf den Weg zu kommen.
Das ist ein sehr schöner Schluss für dieses Gespräch. Ein Bauprojekt in der Stadt, was zwar lange dauert und aufwendig ist, vielleicht Geld kostet, Summen, die ich mir nur ansatzweise vorstellen kann, aber wo eigentlich alles so läuft, wie es geplant ist und war.
Ja, da wird man dann abwarten, wenn gebaut wird. Da weiß man natürlich nie. Ja, aber so konkret war man noch nie an der Stelle. Ja. Genau, absolut.
Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Alexander.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Jawohl.
Tschüss.
Ciao.
Es folgt eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung läuft.
Wissen ja die wenigsten, aber ich spiele auch ein Blasinstrument. Ich gebe zu, ich könnte mehr üben, dann wäre ich sicherlich so gut wie die Blechbläser der Münchner Philharmoniker, also mindestens so gut. Natürlich haben die einen Vorteil, die sind einfach mehr. Vor ein paar Jahrzehnten, da haben sie einen Hornisten engagiert, einen Schotten mit dem unsterblichen Namen Bob Ross. Dieser Bob Ross schnappte sich ein gutes Dutzend Blechbläser von den Münchner Philharmonikern und gründete mit ihnen ein Ensemble namens Blechschaden. Blech wegen? Naja, den vielen glänzenden Instrumenten. Und Schaden? Gute Frage eigentlich. Vielleicht, weil Blechschaden ein ganz kleines bisschen einen Dachschaden hat. Aber im positiven Sinne. Die nehmen nämlich die Musik total ernst, wie sich das für Philharmoniker gehört. Aber nicht so ernst, dass nicht auch der ein oder andere Spaß erlaubt wäre. Musikalisch oder moderativ. 2024 touren sie mit ihrem neuen Programm durch Europa und machen übrigens auch in Düsseldorf Halt. Und ich glaube, das höre ich mir an, weil bei Blechschaden, egal ob Pop, Oper, Musical oder Sinfonie, einfach alles fantastisch klingt. Und weil so ein Abend mit Blechschaden einfach sehr intelligenten Humor verspricht. Blechschaden mit Bob Ross. Am 8. Januar ab 20 Uhr in der Tonhalle Düsseldorf. Tickets auf tonhalle.de.
Halloween ist schon eine kleine Weile her. Die Advents- und Weihnachtszeit steht vor der Tür. Die ist jetzt nicht unbedingt so auf Grusel ausgelegt, Außer natürlich die Verwandtschaft kommt zu Besuch, aber das weiß jeder und jede am besten selber, wie gruselig das wird. Dass es trotzdem Orte gibt in der Stadt, die ein bisschen Rückenschudder und wohliges Unbehagen in der Magengrube auslösen, ist auch in der besinnlichen Adventszeit der Fall. In Ella zum Beispiel steht eine alte Villa, die schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr bewohnt ist. Und das auch noch auf dem Gelände des Ella-Friedhofs. Christopher Trinks war vor Ort, hat mit einer ehemaligen Bewohnerin gesprochen und berichtet uns von seinen Erlebnissen in der Geistervilla in Ella. Immer noch in der Düsseldorfer Lokalredaktion, diesmal mit meinem lieben Kollegen Christopher Trinks, der eine Geschichte mitgebracht hat, die zu Jahreszeit, Witterung und ich möchte sagen Lichtverhältnissen dieser Monate gut passt. Eine Geistervilla in Ella am Rande des Friedhofs. Was hat es mit dieser Villa auf sich?
Ja, das ist ein ganz besonderes Objekt, diese Villa. Das sieht man auch schon von außen. Das Besondere an diesem Objekt ist nämlich, sie liegt auf dem Gelände des Friedhofs, ist ein freistehendes Mehrfamilienhaus und seit 11 Jahren unbewohnt. Also ganz viel Geisterflair drumherum. Dementsprechend sieht diese schöne Villa noch im Gründerzeit Architekturstil gebaut, auch leider inzwischen aus. Also der Garten ist komplett zugewuchert. Der Gartenzaun sieht schaurig verfallen aus, also da gibt es ein paar schöne Bilder. Und die Stadt möchte dieses schöne Objekt, was allerdings stark sanierungsbedürftig ist, verkaufen. Und das war auch der Grund, weswegen ich darüber überhaupt aufmerksam geworden bin. Das war eine schnöde Vorlage im Ausschuss für Wohnungswesen und Planung. Und da habe ich mir gedacht, fahre ich mal vorbei und war ganz erstaunt, was das für ein besonderes Objekt ist.
Ja, das möchte ich jetzt gerne hören. Auf dem Friedhofsgelände ist ja noch eine Ecke gruseliger, als ich mir das sowieso schon vorgestellt habe. Bevor du vielleicht erzählen kannst, wer da drin gewohnt hat früher, hatte das was mit Friedhof zu tun oder nicht? Ist das ein Zufall? Du warst also vor Ort. Wie gruselig ist es denn da tatsächlich?
Also wenn man tagsüber vorbeigeht, hält es sich in Grenzen, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Warst du auch drin?
Nein, das ist leider nicht möglich. Ich habe es angefragt. Es sind auch mittlerweile alle Eingänge und Fenster und Co. so vergittert, dass da keine Lost Place Besucher oder ähnliches reinkommen können. Nein, man kann leider nicht reingehen, aber ich habe es zumindest von außen mir ziemlich genau angucken können.
Vielleicht kannst du das auch ziemlich genau mal beschreiben. Ich möchte gerne wissen, wie so eine Geistervilla sich, ich mache mal die Augen zu und fühle mich, versetze mich an den Ort.
Du musst dir erstmal vorstellen, du gehst eigentlich eine ganz normale Straße entlang, das Werstener Feld. Und dann kommen dir schon eine Friedhofsgärtnerei entgegen und ein Grabsteinsteinmetz. Und zwischen diesen Gewerbeläden ist plötzlich eine Villa, die neben dem ehemaligen Haupteingang dieses Friedhofs liegt. Dieser Haupteingang ist auch noch schön mit Kreuzen versehen. Das Tor ist wie Spinnenweben gestaltet, ist auch, glaube ich, denkmalgeschützt. Wenn man weiter reingeht, trifft man auf ein altes, ebenfalls denkmalgeschütztes, verwittertes Kreuz und ähnliches. Also es ist schon alles so ein bisschen das Drumherum spooky. Aber das Haus selber ist eigentlich weniger spooky. Zumindest, ich habe alte Bilder davon gesehen, wie es früher mal aussah. Und ja, der Zahn der Zeit und die Natur haben sich da einiges zurückerobert. Und du blickst auf jeden Fall vom Gartenzaun auf Grabsteine und Grableuchten. Für manche ist das ja eigentlich sogar vielleicht was ganz Schönes oder Skurriles.
Tatsächlich, also ist der Friedhof auch noch aktiv? Also es ist kein, ich bin ja großer Friedhofsfan, gar nicht, weil ich so, weil ich mich so gerne grusel, sondern weil ich tatsächlich finde, dass Friedhöfe erstens schöne Orte sind, um sich aufzuhalten, weil es meistens relativ ruhig ist und gerade die Großen hier in Düsseldorf und auch in anderen Städten sind ja fast parkähnlich aufgebaut. Und ich glaube auch, das wird vielleicht mal eine Sonderfolge dieses Podcasts. Ich glaube ja, dass in Friedhöfen ganz viel Stadtgeschichte steckt und auch so eine Art, wie nennt man das, Mentalität einer Stadt zu sehen ist. Also wie die gepflegt sind, wo die liegen und so weiter und so fort. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um die Geistervilla in Ella. Das bedeutet, dass das drumherum ist ein bisschen gruselig. Das war ja wahrscheinlich nicht immer so, also der Grusel kommt ja auch ein bisschen mit der Verwitterung. Wer hat da drin gewohnt? Also was ist die Geschichte dieses Hauses ganz konkret?
Tatsächlich wurde dieses Haus einmal im Jahre 1907, wie ich dann mit im Gespräch mit verschiedenen Historikern aus Ella in Erfahrung gebracht habe, und nicht, wie die Stadt sagt, 1927, 1907 erbaut, damals als ja repräsentativer Sitz quasi des Friedhofsverwalters. Das war nämlich ein nicht ganz unangesehenes Amt zur Kaiserzeit. Und dieser Friedhof ist genauso alt. Also im Jahre 1907 haben die Bürger von Eller, die damals noch eine eigenständige Gemeinde waren, beschlossen, dass sie ihre Toten nicht mehr im Siedlungskern bei der Kirche quasi begraben wollen, sondern dafür ein eigenes Feld außerhalb der Siedlung suchen wollten. Und haben dazu eben diese Fläche am Werstener Feld auserkoren, damals noch relativ große Freifläche, und haben dort begonnen, einen neuen Friedhof zu gründen. Und ein Friedhof muss ja auch verwaltet werden, und dementsprechend wurde diese Villa nicht nur als Sitz des Friedhofsverwalters, der dort auch gewohnt hat, gebaut, sondern eben auch als Büro der Friedhofsverwaltung. Nachdem dann die Gemeinde Ella 1909 eingemeindet wurde von Düsseldorf, ging dieses Haus und der ganze Friedhof dann in den Besitz der Stadt über. Und tatsächlich haben über die Jahre bis zuletzt, bis die letzten Bewohner 2012 ausgezogen waren, auch Mitarbeiter des Friedhofs und Gartenamtes der Stadt dort wohnen dürfen.
Du hast ja mit einer ehemaligen Bewohnerin gesprochen, die sozusagen da das, das Haus verlassen hat. Warum ist sie ausgezogen? Also hat sie dir das verraten? Und was sind ihre Gefühle dazu, dass das jetzt schon so lange leer steht?
Ja, tatsächlich, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Die Person ist wegen des Artikels überhaupt darauf aufmerksam geworden. Sie hat dort 16 Jahre lang gewohnt, ist allerdings schon 1991 ausgezogen. Also sie ist dort aufgewachsen. Ihre Eltern sind dort in den 70er Jahren eingezogen. Ihr Vater war tatsächlich auch städtischer Gärtnermeister. Jetzt nicht für diesen Friedhof zuständig, aber allgemein beim Friedhofs- und Gartenamt angestellt. Und hat dort bis 2012 mit seiner Frau dann noch dort gewohnt, ehe sie dann altersbedingt woanders eingezogen und ausgezogen sind. Und die Person hat mir auch Bilder gezeigt. Und da muss ich sagen, man sieht, dass ihr Vater Gärtnermeister war, weil das war ein total schön gepflegter Garten mit Sitzbänken, mit Gemüsebeeten, mit einem kleinen Teich, wo Goldfische schwommen. Und wenn du dir das heute mal anguckst, was 11 Jahre alleine nur also braucht, bis die Natur sich das zurückerobert, das ist schon krass. Vor allen Dingen aber hat die Bewohner mir erzählt, dass sie nach dem Auszug ihrer Eltern eine riesige Schrankwand im Wohnzimmer abgebaut hat. Vielleicht erinnert man sich noch an die eigenen Großeltern, die ja damals noch Massivholzschränke, richtige Bauten, die eine ganze Wand entlang gingen im Wohnzimmer hatten. Genau. Und die hat sie dann abgebaut und dahinter hat sie schon einen riesigen schwarzen Fleck gesehen. Und im Grunde genommen spiegelt das so ein bisschen den Zustand des Hauses wieder. Also sie hat mir erzählt, schon damals beim Einzug ihrer Eltern hat das Innere nicht wirklich das herausgegeben oder das hervorgegeben, was das Äußere eigentlich dem Anschein nach wiedergespielt hat, nämlich so ein herrschaftliches Aussehen, was sich dann im Inneren eigentlich eher wie billiger Nachkriegsbau, Nachkriegsrenovierung aussah. Also mit ganz billigen PVC-Böden, mit Etagenbädern, mit Räumen, die auch nicht mehr modernen Wohnstandards entsprechen. Und das ist natürlich über die Jahre nicht besser geworden, auch wenn die Eltern sich bemüht haben, die Wohnung größtmöglichst aufzuwerten. Genau, und nachdem die Eltern dann ausgezogen sind, stand das Haus halt wirklich 11 Jahre lang leer und dementsprechend ist der Zustand inzwischen auch. Also die Stadt macht daraus auch gar keinen Hehl. Es ist komplett sanierungsbedürftig, es ist Asbest in den Fugen, nicht nur im Wohnzimmer Schimmel an den Wänden, sondern eigentlich in jeder Etage. Löcher in den Etagendecken, die komplette Heizungsanlage ist abgängig, wie es so schön im Amtsdeutsch heißt. Also die Stadt möchte es mit dem Grundstück für knapp 400.000 Euro ungefähr verkaufen. Ich habe da auch mit dem Makler drüber gesprochen, der meinte, man muss da ungefähr nochmal das Dreifache dann reinstecken, wenn man das wieder erhalten will. Es wäre wünschenswert bei dieser schönen Architektur, die es ja heutzutage wirklich nicht mehr so häufig in Düsseldorf gibt, ja. Aber auch die Bewohnerin sagt, na, also aus dem, was ich damals schon vom Haus gesehen habe, ist es wahrscheinlich nicht erhaltenswert.
Ich verstehe. Das bedeutet, es ist, das ist dann auch der Grund, warum diese Immobilie irgendwie so schwer an den Menschen zu bringen ist. Also der Zustand vielleicht die Lage. Gibt es noch einen dritten Grund? Du hast gerade so intervenierend die Hand gehoben. Also gibt es noch einen Grund, warum das schwer zu vermitteln ist?
Es ist, glaube ich, nicht schwer zu vermitteln. Also die Stadt hat mir zumindest gesagt, dass es schon ein paar Interessenten gibt. Aber es wird halt, wie das bei so städtischen Immobilien ist, in einem Auswahlverfahren veräußert.
Ich verstehe.
Es ist nicht einfach so, dass man wie eine Maklerimmobilie das als Anzeige aufploppt, sondern man muss sich da wirklich konkret mit einem Konzept und auch schon einem quasi formellen Bauantrag im Grunde genommen bewerben. Und da hat die Stadt halt, und das fand ich sehr interessant, den Punkt aufgemacht, dass falls eine Sanierung nicht mehr möglich sei, dies unbedingt erläuterbar sei. Also die Stadt ist schon daran interessiert, dass dieses Haus in irgendeiner Form erhalten bleibt, sagt aber auch gleichzeitig, ja, wenn es nicht anders geht und man das auch begründen kann, dann wäre der Abriss sonst auch okay. Aber denkmalgeschützt ist es trotz all dieser Zeit übrigens nicht. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen.
Das ist sehr spannend. Davon wäre ich jetzt fast ausgegangen. Ich kenne eine ähnliche Geschichte tatsächlich nicht sehr gut, aber in Golzheim ist ja die Weiße Siedlung. Also genau, da bin ich aufgewachsen und da stand immer dieses, ich habe es immer das Playmobilhaus genannt, dieses große Haus vom ehemaligen englischen Konsul. Und das stand auch jetzt sehr, sehr, sehr lange leer. Und das war nämlich, glaube ich, schwer zu vermitteln. Darum bin ich jetzt ein bisschen davon ausgegangen, weil es auch, ich glaube, es ist noch mal ein bisschen größer und halt in einer anderen Lage. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, musste sich da auch mit einem bestimmten Konzept beworben werden.
Genau, ja, so ist es. Verstehe. Das ist genau dasselbe.
Das wäre nämlich auch noch eine Frage, ob du auch noch andere Beispiele aus der Stadt hast, wo da in dem Zuge vielleicht der Recherche, ob du auch auf andere Objekte gestoßen bist, bei denen das so ist.
Leider nicht. Deswegen bin ich ja auch so überrascht von diesem Objekt gewesen und von dieser Ausschreibung, weil da ist die Stadt überhaupt meine eigene Immobilie veräußert, dass es dann auch noch ein freistehendes Mehrfamilienhaus ist, ist ja wirklich nicht so, kommt ja nicht so häufig vor. Und dann auch gerade zu dem Preis, also bei den heutigen Immobilienpreisen würde man sich denken, bei einem über 500 Quadratmeter großen Grundstück und einem alten Gebäude mit wunderschöner Fassade und Co. ist das ja eigentlich ein Schnäppchenpreis.
Ja.
Ja, wenn man sich dann allerdings den Zustand leider mal durchliest. Also ich habe da mehrmals nachgefragt bei der Stadt, warum denn nach 2012 auch niemand mehr dort gewohnt hat. Es sind immerhin 3 Wohnungen drin, die dann hätten weitervermieten können. Und die Stadt konnte oder wollte mir darauf leider keine Antwort geben. Und das hat auch die Bewohnerin eigentlich zum Anlass der Kritik genommen. Also sie hat mir auch gesagt, spätestens eigentlich ist die Kritik an dem Tag, wo meine Eltern ausgezogen sind, anzusetzen. Weil dann hätte es eigentlich Gutachten geben müssen, wie das Haus in irgendeiner Form noch erhalten werden könnte und es nicht 11 Jahre lang vor sich hinschimmeln lassen.
Ja, ich verstehe. Was mir auch gerade noch in den Kopf kommt, ist, gibt es aus der Nachbarschaft um das Haus herum, also hast du auch ein bisschen the word on the street aufschnappen können, wie finden die BewohnerInnen des Stadtteils das, also ist da vielleicht ein bisschen der Tenor, falls du was aufgeschnappt hast, das ist ein großes Grundstück, es ist Wohnungsnot, es befehlt bezahlbarer Wohnraum, genau, wenn es so ein baufälliges, sanierungsbedürftiges Objekt ist, was jetzt wirklich schon aus welchen Gründen auch immer seit Jahren nicht irgendwie vermittelbar ist, könnte man da nicht den Platz nutzen? Also hast du da irgendwas in Erfahrung bringen können? Oder?
Dazu kam ich noch nicht. Das ist vielleicht ein interessanter Aspekt noch für einen dritten Artikel dazu. Allerdings ist das Haus, glaube ich, schon bekannt in Eller. Zumindest hat mir die besagte Bewohnerin erzählt, wie sie schon in der Schule öfter mal darauf angesprochen wurde, wie es denn so ist, neben Grabsteinen und ruhenden Gebeinen zu wohnen. Und dass auch manche Schüler eben das Haus schon als Geisterhaus getauft haben. Aber tatsächlich noch nicht. Also das ist vielleicht ein Punkt, den ich mal gerne nochmal angehen möchte.
Das fände ich sehr spannend. Genauso spannend fände ich noch zu erfahren, ob die ehemalige Bewohnerin dir gesteckt hat, ob es da spukt oder nicht. Ist ihr schon der ein oder andere Geist untergekommen oder seid ihr so weit nicht gekommen?
Tatsächlich haben wir auch darüber gesprochen. Das muss man, glaube ich, in dem Kontext sagen. Sie hat mir auch gesagt, manchmal hat sie, weil es eine Abkürzung zur Schule war, auch manchmal den Weg dann über den Friedhof genommen. Allerdings hat sie nie paranormale Erlebnisse dort erlebt. Hat sie mir selber auch lachend gesagt. Also es ist kein Stöhnen, was nachts irgendwie durch die Räume hallte. Keine weiße Frau oder so, die irgendwo am Fenster erschien. Also tatsächlich, das hat sie nie erlebt. Aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen, trotz allem, wenn du so, sag ich mal, im obersten Geschmack der Dunkelheit mal aus dem Fenster guckst und so rot leuchtende Grableuchten überall siehst. Keine Ahnung, vielleicht bekommt da der ein oder andere paranormale Begegnungen.
Bisschen, genau, ein bisschen wohliger Grusel, genau, der ja wie gesagt zu dieser Jahreszeit auch nicht schlecht passt. Vielen, vielen Dank für das Erzählen und das wirklich sehr, sehr nachvollziehbare Beschreiben dieser Geistervilla. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Sehr gerne.
Ciao.
Und jetzt machen wir eine kleine Pause und es folgt, was diesen Podcast möglich macht, und zwar ein bisschen Werbung.
Ganz ehrlich, dieses Jahr finde ich es nicht einfach, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Die Weltlage ist echt zum Abgewöhnen. Ich bin ständig erkältet und aus irgendwelchen Gründen habe ich bereits jetzt mein nachweihnachtliches Maximalkampfgewicht erreicht. Muss wohl daran liegen, dass ich einen Elisenlebkuchen nach dem anderen verspeise und darauf warte, dass sich endlich dieses Vorfreudekribbeln im Bauch einstellt. Ihr wisst schon, Kling, Glöckchen, Klingelingeling, Morgenkinder, wird's was geben, oh du Fröhliche und so. Statt zum Nordpol oder nach Bethlehem werde ich mal nach Benrath gucken. Bis zum 1. Januar gibt es da nämlich jetzt Weihnachtsmagie in der Großpackung. Die Weihnachtswunderwelt gastiert am Schloss Benrath. Und Kinder, wenn euch das nicht in Stimmung bringt, dann weiß ich wirklich auch nicht. Auf einem winterlichen Pfad durch den malerischen Schlosspark könnt ihr faszinierende Lichtilluminationen bewundern. Glitzernde Designobjekte, die in den Bäumen schweben. Ein Garten erhellt von winzigen Lichtstrahlen. Eine Weihnachtskathedrale und das Fest des Lichts. Immersiv leuchtende Schnüre in allen Farben des Regenbogens. Dazu die passende Musik und danach weihnachtliche Drinks und Leckereien. Von wegen, früher war irgendwie mehr Lametta. So viel Weihnachtsstimmung auf einem Fleck gab's noch nie in Düsseldorf. Tickets gibt's im Netz bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Die Weihnachtswunderwelt am Schloss Benrath. Lasst euch verzaubern.
Ein älteres Gebäude, das leider schon abgerissen ist, stand am Belsenplatz in Oberkassel. Das Gebäude war das Zuhause des Chateau Rix. Der Düsseldorfer Kultclub hat während der Pandemie schließen müssen. Das Gebäude wurde, wie gesagt, abgerissen. Michael Quellhorst, der Betreiber, der Erfinder, der Vater des Chateau Rix, hat mich in der Lokalredaktion besucht und erzählt, wie es war, wie es ist und wie es vielleicht weitergehen kann. Ja, und ich sitze hier noch immer in der Düsseldorfer Lokalredaktion. Mein Gesprächspartner hat gewechselt. Ich sitze hier mit Michael Quellhorst vom Chateau Rix. Ehemalige Zentrum in Oberkassel, das ehemalige Partyzentrum in Oberkassel. Leider seit ein paar Jahren nicht mehr existent in dieser Form. Es freut mich sehr, dass du da bist. Das hat ja relativ spontan geklappt. Vielen Dank dafür.
Ich freue mich auch.
Ihr hattet ja am Samstag, da kommen wir ganz bestimmt gleich auch noch drauf zurück, eine kleine Revival-Party vergangenen Samstag am 25.11. In Düsseldorf, auch in Oberkassel bei Alma Sports. Aber erstmal möchte ich ein wenig hören, wie deine Reise mit dem Chateau Rix bislang war, was der Werdegang ist, was dich damit verbindet oder ob du gar Chateau Rix in Personalunion darstellst.
Ja, tatsächlich habe ich über die Geschichte des Chateau Rix wirklich schon oft gesprochen. Und es ist ja auch eine bewegte Geschichte, die das hinter sich hat. Und ich fasse es ganz gerne von vorne einmal zusammen.
Sehr gerne.
Weil auch gerade die Anfänge eigentlich ganz, ganz aufregend sind. Es war eigentlich so, dass ich in einem Projekt, ich bin ja gelernter Architekt, in Wuppertal gearbeitet habe. Das ist ein großes soziokulturelles Zentrum, was wir aufgebaut haben. Und das Projekt war nahezu abgeschlossen. Da habe ich dann den Wunsch verspürt, eine Aufgabe zu finden, die etwas näher an meinem Wohnort dran ist.
Ich verstehe.
Da ich in der Nähe des Welsenplatzes immer gewohnt habe und viele, viele Jahre auch schon zum Studium nach Wuppertal gefahren bin, war das auch für mich ein ganz dringendes Anliegen. Und so bin ich dann da rummarschiert und bin auf die ehemalige Tankstelle, und dann war es ja ein Reifenhandel, der Firma Hendrix gestoßen. Als ich da vorbeigegangen bin, waren die gerade dabei, ein Schild rauszuhängen, dass sie umziehen aufs Böhler-Gelände. Und dann habe ich den spontanen Entschluss gefasst, da mal reinzugehen, und habe den Herrn Hendrix auch direkt angetroffen und mit ihm gesprochen. Das war auch direkt ein sehr schönes Gespräch, weil er sehr, sehr offen war und ja, wir wurden uns tatsächlich direkt handelseinig, was die Räumlichkeiten angeht. Ich habe gefragt, ob er es vermieten möchte. Er sagte, er wüsste noch gar nicht und warum nicht. Und dann sind wir uns einig geworden zu einem wirklich sehr günstigen Preis. Und dann bin ich nach Hause und habe meiner Frau davon erzählt. Und sie sagte, oho, aha, was Neues. Und was willst du denn machen da? Und ich so, ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was ich machen will. Und dann habe ich ein Brainstorming gemacht mit ihr. Und da ich Musik sehr mag, war die Bandbreite sehr groß von vom Plattenladen hin bis zum Antiquitätenhandel, weil ich auch alte Möbel sammle. Und dann war aber das Jahr 2006. Und das war das Jahr der WM und sie sagte zu mir, wo gucken wir denn eigentlich Fußball zur WM? Und dann habe ich gesagt, ach, dann machen wir doch erstmal da Public Viewing rein. Und genau, gesagt, getan, habe ich mir, da war dann noch 2-3 Monate Zeit, habe einen Bauantrag gestellt und eine Konzession für eine kurze Dauer beantragt. Und so ging das dann los in der ursprünglichen Garderobe. Also hinterher war es dann die Garderobe. Am Anfang war es der ganze Laden, so von 8 Quadratmetern. Und wir haben im Hof dann die Fußball-WM geguckt. Und das war sehr schön. Es kamen auch direkt sehr viele Leute. Und so kam dann der Entschluss, das Ganze auf weitere Räumlichkeiten, die da zur Verfügung standen, auszudehnen. Das war dann tatsächlich schon im Winter 2006 soweit. Und was dann so spontan angefangen hat, das wuchs dann permanent. Ich glaube, die ersten 2 Jahre habe ich auch viele Tage da alleine verbracht, ohne Gäste. Was aber nicht schlimm war, weil die Miete ja sehr günstig war. Und als es dann voller wurde und mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind, hat dann der Eigentümer auch schnell an der Preisschraube gedreht und ich glaube fast jährlich die Miete verdoppelt. Was aber nicht schlimm war, weil wir hatten alle viel Spaß. Und ich glaube, gerade diese ersten Jahre haben auch ganz viel zu dem Status beigetragen.
Ja, ich verstehe.
Da war sehr viel Herzblut und es haben sehr viele Leute gearbeitet, die das aus reiner Freude getan haben, die eigentlich noch andere Jobs gehabt haben und das nebenbei gemacht, einfach nur, weil sie Spaß dran hatten, mit Menschen zu arbeiten. Alle, die Musik gemacht haben, haben das mit Leidenschaft getan und ich glaube, das merken die Leute.
Ja, ein sehr gewachsener Ort. Eine genau. Frage hat sich mir sehr am Anfang deiner Erzählung schon aufgedrängt. Chateau Rix, der Name, da habe ich mir habe ich mich oft gefragt, ist wegen Hendrix?
Genau.
Ah,
ja, ja, das ist, wenn man für sich für einen
Ort... Jetzt, wo ich das so richtig nochmal gehört habe, habe ich gedacht, da kommt der Name her, Hendrix, Chateau Rix, wow, ja. Mhm. Ja,
genau, die Kombination, also ich wollte, als ich mir den Namen ausgedacht habe, ging es darum, einen für den Ort was zu finden, was den irgendwie beschreibt.
Ja.
Und die Familie Hendrix wollte ich natürlich nicht nennen, also habe ich die letzten 4 Buchstaben davon genommen. Und das Wort Chateau ist halt eine Anspielung auf die Lage im Linksrheinischen. Und auch da habe ich sehr viele überraschte Gesichter, vor allen Dingen bei Damen in hochhackigen Schuhen später gesehen, die sich unter dem Begriff Chateau was ganz anderes vorgestellt
das
haben.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Und schön war es halt auch, dass es halt, die einen haben es halt Rix genannt und die anderen haben es Chateau genannt und so hat jeder seinen ja, Platz gefunden.
Aber alle meinten denselben Ort, wie du gerade schon gesagt hast, ein sehr gewachsener Ort. Genau, also die Male, die ich da war, habe ich das tatsächlich auch gespürt, dass es sehr viel, sehr persönlich ist, dass die Menschen, die da hinter der Theke stehen, an der Garderobe oder einfach nur da sind, irgendwie auf jeden Fall auch dazu beitragen, wie die Stimmung ist. Jetzt ist ja leider dieser Ort nicht mehr existent, was ich mir ein sehr schmerzhaftes Thema vorstellen kann, vor allem wenn da so viel Persönliches reingeflossen ist, ist ja nochmal was anderes, als wenn es vielleicht ein Projekt ist, was wo es auch um Gewinn geht und so, sondern und jetzt habt ihr ja versucht oder habt ihr es wahrscheinlich auch hinbekommen, das kannst du jetzt gleich nochmal bestätigen, diesen Ort an einen anderen zu holen und sei es nur für eine Nacht, was wahrscheinlich sich sehr viele Menschen wünschen, dass das nicht nur für eine Nacht war. Wie ist die Idee dazu entstanden? War das eine schwierige Entscheidung? War das völlig klar, dass das nochmal passiert? War das ein Morgen, an dem du aufgewacht bist und dachtest, okay, wir müssen wieder irgendwas machen und wir suchen uns dafür einen Ort? Genau, also sozusagen, wie du trägst das Chateau Rix in deinem Herzen und wie entscheidest du jetzt, wie es weitergeht, ob es weitergeht, wo es weitergeht und in welcher Schlagzahl?
Ja, schließen mussten wir ja wegen Corona.
Ja.
Und da mir die finanzielle Situation dann halt zu unsicher war, hatte ich dann ja beschlossen, den Mietvertrag zu kündigen beziehungsweise ihn auslaufen zu lassen zum Ende des Jahres. Und dann schon in diesem Jahr 2021 hatten wir ja so ein kleines Revival im Rheinpark auf der Bühne. Da war ich auch sehr unsicher, ob das funktionieren würde, weil das war ja in so Boxen. Und jeder durfte nur, glaube ich, mit 6 Leuten oder so in so einer Box tanzen. Und auch da hat der Theo die Musik gemacht und unterstützt. Unter anderem waren auch noch andere dabei.
Theo, kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären für die wenigen, die ihn nicht kennen, die nicht wissen, wer damit gemeint ist?
Ja, Theo Fitzos, ein Entertainer ganz alter Schule. Die meisten dürften ihn ja mittlerweile kennen. Als wir damals zusammengefunden haben, war er noch nicht so bekannt, beziehungsweise er war eher bekannt aus anderen Funktionen. Und am Anfang war es halt so, dass ich auch viel Musik gemacht habe. Wir hatten auch noch andere, die aufgelegt haben. Und irgendwann ich weiß gar nicht mehr genau, wie es gewesen ist. Jedenfalls, also Theo kam irgendwann ins Spiel und er hat dann wirklich sehr mit seiner Musik den Stil dann geprägt, wie es sich weiterentwickelt hat. Und diese zwei Veranstaltungen im Rheinpark, an denen wir dann teilgenommen haben, da hat sich dann schon gezeigt, dass das Konzept auch übertragbar ist auf andere Orte. Das war,
was ja auch was Besonderes ist, ne? Also es hängt ja schon auch, also ich finde, es ist durchaus erwähnenswert, dass die Menschen, die teilnehmen, nicht nur die dies machen, so wie ihr dann, sondern auch die teilnehmen sozusagen ja auch das Chateau Rix irgendwie in sich so sehr tragen, dass sie es auch an anderen Orten rauslassen können.
Ich glaube, dass es um die Haltung geht, die dahinter steckt, und das spüren die Menschen. Uns ging es ja immer darum, den Menschen einfach nur Freude zu bereiten. Und dass alle tanzen, dass sie glücklich sind, dass sie miteinander Spaß haben. Und es geht nicht um Außendarstellung oder Selbstdarstellung. Das ist ja oft ganz oft im Nachtleben so. Durchaus. Sondern da ging es wirklich darum, man konnte kommen, wie man wollte. Man hörte Musik, die man mitsingen kann. Und ich habe über die 2 Jahre, die es keine Veranstaltung gab, ich habe so viele Menschen sind mir begegnet, die mich darauf angesprochen haben und die gesagt haben, oh, wir haben uns da kennengelernt, unsere Kinder sind eigentlich Chateau Rix Kinder.
Ja.
Und das hat mich sehr, sehr berührt. Deswegen war der Gedanke, das irgendwann nochmal an einer anderen Stelle wieder aufleben zu lassen, der war immer da. Dann war das so, dass der Theo bei Alma Sports trainiert und die Jungs vom Alma ihn angesprochen haben, ob sich das vorstellen könnte. Und dann hat er gesagt, sie müssen mit mir sprechen. Das haben wir dann getan und ich habe mir die Location angeguckt und ich habe gedacht, okay, das ist cool. Und weil ich ja jetzt mittlerweile in einem anderen Job tätig bin, habe ich gesagt, ich kann euch da gerne beraten zur Seite stellen und kann euch da unterstützen, dass das so wird, wie es sein muss, wie es sein soll. Und das haben wir ausprobiert letzten Samstag und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert und wir konnten das ganz gut dahin transportieren. Es kamen auch deutlich mehr Leute, als wir erwartet haben.
Das ist doch was Schönes.
Genau. Und im Endeffekt, ich bin auch sehr vielen Leuten begegnet, die ich kenne, die alte Stammgäste sind. Es waren noch ein paar neue dabei durchaus. Und das freut mich sehr, dass es halt so eine, dass es in Bewegung geblieben ist.
Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist ja, genau, dadurch, dass es jetzt diesen Ort als tatsächlich begehbaren Ort nicht mehr gibt, sondern ja, das energetische Erbe sozusagen weiterzutragen ist. Es ist ja schon das Nachtleben in dieser Stadt. Ich weiß nicht, ob sich das groß verändert hat. Ich habe das Gefühl, dass es ein wenig weniger geworden ist. Also ich bin auch hier aufgewachsen und ich war dementsprechend auch viel unterwegs in meiner Jugend. Die ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber gut. Und wie ich gerade schon gesagt habe, das Chateau Rix zum Beispiel ist ja auch für eine ganz bestimmte, jetzt nicht Altersgruppe, aber für einen bestimmten, ich weiß nicht das richtige Wort, wie ich das sagen soll, für eine bestimmte Szene ja auch ein Ort gewesen. Und wenn das natürlich wegbricht, bricht ja auch dann, ja, vielleicht sogar, also ich habe mich letztens in anderem Zusammenhang über dieses Thema unterhalten und dann sagte meine Gesprächspartnerin auch, ja, wenn das zumacht, dann gehe ich halt nicht mehr aus. Also es ist dann nicht, weil es so schwierig ist, so eine selbstverständliche Alternative zu finden. Und da wäre jetzt einmal meine Frage an dich, ob du Alternativen hast, also jetzt völlig außerhalb des Konkurrenzdenkens, also ob du auch ein bisschen, also dass dir die Entscheidung sehr schwer gefallen ist, das nicht mehr weiterzumachen, kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Aber manchmal weiß man ja, meine Leute werden aufgefangen. So, ich weiß, es gibt noch Orte, wo wir trotzdem weiter sein können. Oder ist dem nicht so? Und ist es deswegen noch ein bisschen mehr vielleicht jetzt wieder der Impuls, wo sich ja auch das, die ganze Pandemie ein bisschen beruhigt hat oder ein bisschen verschoben hat, ne, was die mit unserem Alltag macht, jetzt zu sagen, okay, wir tragen das Chateau Rix an andere Orte, um wieder so einen Ort herzustellen.
Also tatsächlich ist der Bedarf riesengroß und ich weiß selbst nicht, wo ich hingehen würde, um feiern zu können.
Ja.
Und es gibt nichts Vergleichbares, es gibt aber auch im Umland nichts Vergleichbares und das finde ich sehr, sehr schade, weil natürlich gehe ich auch gerne mal aus und hätte auch, also ich habe ja das gemacht mit dem Chateau, was mir selbst Spaß macht und deswegen würde der Laden, wo ich gerne hingehe, auch so aussehen und auch so funktionieren. Tja, das ist, ich glaube, dass seit der Pandemie sich viel verändert hat, dass vor allen Dingen auch die jüngere Generation anderes Ausgehverhalten hat und auch was Gründungen, Neugründungen von Clubs oder Läden, die der Abendkultur dienen, angeht, dass die da anders aufgestellt sind als meine Generation. Und da möchte ich jedem eigentlich immer nur Mut zusprechen, dass das gebraucht wird. Die Stadt braucht junge Leute, die den Mut fassen, das, was sie gerne, was sie lieben, an musikalischer oder Tanzunterhaltung auch auszuprobieren. Und genau, jetzt auch in meiner neuen Funktion ist das auch ein bisschen meine Aufgabe, das zu unterstützen.
Ja, da kommen wir jetzt drauf, sozusagen durch die Reise durch die Vergangenheit, über die Reise durch die Vergangenheit kommen wir in der Gegenwart an, also wie gesagt, eure Party jetzt. Ich habe mich noch gefragt, wenn man jetzt diesen Titel hat, Kultladen, ne? Also war ja schon so, also ich würde sagen, das Chateau Rix war oder ist, je nachdem, wie man es betrachtet, ist ja ein Kultort. Wie viel Druck kommt mit diesem Begriff, das jetzt, wenn man das vielleicht auch an einen anderen Ort trägt, dem gerecht zu werden? Also möchte man was Kultiges erschaffen oder nicht?
Also zum einen bin ich darauf sehr stolz, wenn ich den Begriff höre. Also ich freue mich sehr darüber, denn damit ist verbunden, dass viele Menschen das zu schätzen gewusst haben und es auch vermissen. Und natürlich ist die Verantwortung, also ich würde das jetzt, die Verantwortung ist groß und der bin ich mir auch bewusst und ich würde es halt auch nicht dafür hergeben, da ein rein kommerzielles Projekt draus zu machen, sondern das muss seinen Charme und seinen Stil behalten. Und genau, also ich fühle mich da auch so ein bisschen verpflichtet, das dann auch, auch zu unterstützen und das auch zu schaffen, dass es irgendwie weitergeht und weiterlebt.
Ja, ich verstehe. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Idee für Chateau Rix, kann ich den Namen haben, ich plane da irgendwie eine Partyreihe mit, wenn du es nicht fühlst, dass es das Richtige ist für den Namen, den du sozusagen geprägt hast, dann gibt es für mich keinen Weg.
Nein, da gibt es keinen Weg, genau.
Ja, das finde ich einen sehr schönen Umstand, weil nur so ja solche Sachen auch weiterleben in dem, wie sie gemeint waren am Anfang.
Genau.
Ja, so wie wir jetzt durch die Vergangenheit gereist sind über einen kurzen Gegenwartsabstecher zu Alma Sports, was bringt die Zukunft? Was hast du neue Pläne für ein ganz neues Projekt? Was treibt dich gerade um? Was bewegt dich?
Tatsächlich bewegen mich natürlich viele Dinge, aber jetzt beruflich bin ich jetzt tatsächlich bei der Stadt gelandet, im Projekt Kreativraum D. Das ist ein Förderprogramm tatsächlich des Bundes, zukunftsfähige Innenstädte und Zentren, wo es um kulturelle Orte in der Stadt geht. Es geht natürlich um den Wandel der Stadt und die Stadt zukunftsfähig und widerstandsfähig gegen die Herausforderungen der Zeit zu machen, von Klimawandel über Verkehrswende, Energiewende. Es sind so viele Themen, die Stadt verändern. Die Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema. Und in der Stadt arbeiten natürlich viele Leute an diesen Themen, an verschiedenen Baustellen, in verschiedenen Richtungen und alle machen da einen sehr guten Job. Und unsere Aufgabe ist so ein bisschen, eine Netzwerkstruktur zu schaffen, die quasi kulturelle Orte als Teil dieser Stadtentwicklung sichert und auch kreiert.
Ich verstehe. Und bist du da auch in deiner Rolle als schon einmal sehr erfolgreicher Clubgründer? Also bist du auf der Suche nach Orten, wo man was kreieren kann?
Genau, also unter anderem. Das Projekt ist natürlich sehr breit. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich würde zu dem Thema auch gerne nochmal wiederkommen. Aber es geht natürlich darum, dass ich schon glaube, dass ich sehe, wo in welchen Orten das Potenzial steckt, dass für die Bürger der Stadt besondere Orte werden können, Orte der Identifikation, die einfach dazu beitragen. Ich glaube, dass Identifikation eigentlich das wichtigste Wort dabei ist, denn das schafft eigentlich ein besseres oder ein gutes Miteinander, ein besseres Zusammenleben. Und wenn die Menschen das schaffen, dann lebt der Ort auch. Dann hat er seine eigene Dynamik und dann sind, glaube ich, viele Probleme, die sich von alleine erledigen. Und wenn wir dazu ein bisschen da beitragen können, dann, glaube ich, machen wir auch da einen sehr guten Job. Das ist eigentlich relativ vergleichbar mit dem, was ich da vorher gemacht habe. Jetzt auf einer anderen Ebene, aber das ist wirklich auch eine ganz spannende Aufgabe. Und ich glaube, dass die Zeit momentan sehr günstig ist dafür. Denn wenn man sieht, wie die Veränderungen sind, die wirtschaftlichen Veränderungen auch, dann ist das nicht nur eine große Aufgabe, sondern auch eine große Chance. Und ich glaube, dass wir deswegen auch jetzt gerade richtig sind, dass wir das jetzt tun, was wir da tun.
Ja, das denke ich auch. Neue Orte schaffen, in denen man ein wenig loslassen kann, ein bisschen Eskapismus at its best, was ja auch manchmal was Gutes hat. Und die wachsen können, wo wir wachsen können. Und das finde ich eine sehr schöne Aussicht, dass du weiter dafür sorgst, dass in der Stadt solche Orte entstehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du extra vorbeigekommen bist.
Ja, sehr gerne.
Bis bald.
Bis bald.
Und jetzt habe ich noch das Wetter vom Wetterstrucki für euch.
Die Witterung ist ja aktuell noch auf mittleren bis späten Herbst eingestellt. Aber das wird jetzt zu Ende gehen. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ja, Im Moment ist noch viel Herbstwetter und das wird jetzt halt eben tatsächlich dann in eine winterliche Witterung übergehen. Mehr dazu aber später. Zunächst kommen wir erstmal zum Wochenende und da sieht es im Moment so aus, dass wir am Freitag über den gesamten Tag verteilt immer wieder Schauer bekommen werden. Es wird sich so eine richtige Höhenkaltluftblase über uns legen, die halt immer und immer wieder Schauer produzieren wird. Diese Höhenkaltluft wird halt eben auch dazu sorgen, dass dann gerade bei den Schauern dieser ganze Kältesack halt eben auch runterkommt und dazu, dass halt die Temperaturen dann auf 6 bis 7 Grad runtergehen. Dazu ist es in Schauernähe durchaus stark bis stürmischer Wind möglich bei maximal 50 bis 55 Kilometer pro Stunde in Spitzenböen. Der Samstag wird ein ähnliches Bild bringen. Auch hier wird es über den Tag verteilt immer wieder zu Schauern kommen. Teils sind auch Graupelschauer dabei. Die Temperaturen liegen dann bei 3 bis maximal 7 Grad. Auch hier in Schauernähe durchaus lebhafter bis stürmischer Wind. Dann gucken wir noch auf den Sonntag. Der wird uns aller Voraussicht nach etwas mehr Wolken bringen. Aber auch hier ist es eher wieder dieses Schauerwetter, was zum Tragen kommen wird. So richtig anhaltender Regen ist wahrscheinlich nicht in Sicht. Die Temperaturen liegen dann bei 4 bis maximal 6 Grad. Und der Wind fällt langsam in sich zusammen. Kommt zwar noch aus westlichen Richtungen, wird dann aber im Laufe des Montags und des Dienstags dann halt eben drehen, sodass wir beispielsweise am Dienstag noch Höchstwerte von 0 bis 2 Grad bekommen werden. Ihr seht, es wird kühler werden. Und wenn dann mal ein bisschen Niederschlag dabei ist, dann kann es auch mal bis ganz runterschneien. Das müssen wir uns aber im Detail dann täglich oder tagtäglich angucken. Dazu lade ich euch natürlich ganz herzlich ein zu meiner Wetterseite jensstrux.blog. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, die Kontaktmöglichkeiten schreibe ich euch nochmal in die Shownotes. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.
Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/Düsseldorf.
Wer sorgt eigentlich bei der Rheinkirmes dafür, dass alle sicher über die Straße zum Festplatz kommen? Wer liest beim bundesweiten Vorlesetag Kita-Kindern vor? Und wer versorgt mit dem Gute-Nacht-Bus Obdachlose? Genau, Ehrenamtliche. Menschen, die in ihrer Freizeit nicht nur Netflix gucken oder Altbier trinken, was ja auch nichts gegenspricht, aber trotzdem, die machen eben auch was Sinnvolles mit ihrer Zeit. Zahlen zum Ehrenamt in Nordrhein-Westfalen und auch in Düsseldorf gibt es im Ehrenamt-Atlas von Westlotto. Und darüber spreche ich jetzt mit Andreas Kötter, dem Geschäftsführer von Westlotto. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie, Frau Walitzki.
Ich habe mal ein bisschen im Ehrenamt-Atlas geschmökert. Auf ehrenamtatlas.de kann man sich das ja alles prima digital darstellen lassen, kann Städte und Kommunen in NRW anklicken und gucken, wie viele Menschen dort prozentual gesehen ein Ehrenamt ausüben. Und für Düsseldorf habe ich gelernt, 42 Ehrenamtliche pro 100 Einwohner, das ist gar nicht so wahnsinnig viel eigentlich, wenn man es im Vergleich sieht. Aber diese Menschen leisten im Schnitt 263,8 Stunden pro Jahr. Und das ist echt viel, wenn man das mal auf einen 8-Stunden-Arbeitstag rechnet. Das sind fast 33 volle Arbeitstage, die diese Menschen eine ehrenamtliche Tätigkeit ausüben. Und deswegen auch einen wahnsinnigen Wirtschaftswert schaffen, wenn man das mit dem Stundenlohn sozusagen in Vergleich setzt, nämlich fast 700 Millionen Euro nur für Düsseldorf. Beeindruckt Sie das auch so wie mich?
Also es beeindruckt auf jeden Fall. Für uns war es einfach mal wichtig, das auch in Zahlen greifen zu können. Und es gibt es in jeder Stadt. Zum Vergleich vielleicht Köln, das passt ganz gut, ein bisschen den Rhein auf. Falsche Rheinseite ist klar, auch das falsche Bier ist auch klar. Ja. Aber auch dort engagieren sich die Menschen ehrenamtlich. Das sind 52%, also ein bisschen mehr als in Düsseldorf. Aber halt nur 163 Stunden im Jahr. Der Spitzenreiter kommt aus dem Hochsauerlandkreis mit 69% Engagierten. Also dort mehr als zwei Drittel engagieren sich ehrenamtlich. Und den Spitzenreiter der Arbeit im Jahr, den haben wir im Männeberuhrkreis mit 343 Stunden. Das ist richtig viel.
Ja.
Und richtig, die Zahlen gibt es für jeden Kreis, für jede Stadt im Ehrenamtsatlas.
Total faszinierend. In einer Stadt, wo viel los ist, dann sind die Leute abgelenkt und im Hochsauerlandkreis da haben Sie noch Zeit fürs Ehrenamt sozusagen. Sie haben schon ein bisschen gesagt, warum es diesen Ehrenamt-Atlas eigentlich gibt. Nämlich, man braucht mal Zahlen, um zu gucken, was ist eigentlich los in NRW, ne?
Ja, das ist das eine. Das zweite ist aber auch, ein Stückchen was herauszufinden, was treibt die Menschen eigentlich an. Und die Ehrenamtler sind ein Stückchen was der Kitt in unserer Gesellschaft, also das, was die Gesellschaft ein Stückchen weit zusammenhält. Und man muss auch herausfinden, was bewegt die Menschen eigentlich, die im Ehrenamt tätig sind und woran fehlt es. Wenn man mal bei den Zahlen bleibt, und mich hat diese Dimension wirklich ein Stückchen was überrascht, wenn man das mit dem Mindestlohn multipliziert, die Stunden, die dort in Nordrhein-Westfalen in jedem Jahr aufgewandt werden, dann sind wir bei über 19 Milliarden Euro, die jedes Jahr, wenn man so will, als Wirtschaftsleistung durch das Ehrenamt gebracht werden. Das ist eine unglaubliche Zahl. Ich finde das beeindruckend und wir wollen das Ehrenamt ein Stückchen weit mehr ins Scheinwerferlicht rücken und auch zu einem Thema machen, und zwar ganz in ganz Nordrhein-Westfalen.
Wie wichtig ist denn Ehrenamt eigentlich für Westlotto und wieso engagieren Sie sich in dem Bereich überhaupt?
Das kommt ein Stückchen weit daher, dass wir ja vom Lotto-Prinzip reden können. Die Frage ist doch immer, wo gehen Lottomittel hin? Wo bleibt das Geld? Das geht auf der einen Seite zum Gewinner. Die freuen sich und sind glücklich. Das ist auch gut so. Auf der anderen Seite gehen über 100 Millionen Euro jedes Jahr von Lottomitteln zu gemeinwohlorientierten und gesellschaftlichen Trägern in Nordrhein-Westfalen. Das sind 100 Millionen Euro zu denjenigen, die auch sehr stark vom Ehrenamt leben. Das sind Wohlfahrt, Sport, Naturschutz, Kultur, aber auch Denkmalschutz. Und da haben wir schon eine sehr natürliche Verbindung. Was hat eigentlich Lotto, was hat Westlotto mit dem Ehrenamt zu tun? Also all die NRW-weit tätigen Organisationen, die gesellschaftlich und gemeinwohlorientiert unterwegs sind. Das sind 28, die sich auch zu diesem Prinzip bekannt haben. Und Lotto, Westlotto gehört dem Land Nordrhein-Westfalen und damit den Bürgerinnen und Bürgern in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen sind wir auch Teil und in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist ein Stückchen die Herleitung und natürlich auch intrinsisch. Wir stehen ein Stückchen zu unseren Destinatären, so wie wir sie nennen, also diejenigen, die das Geld bekommen, und versuchen auch ein Stückchen das Unternehmen danach auszurichten und auch ein Stückchen diese Kultur zu leben.
Das ist das Lotto-Prinzip, ne? Dass es nicht einfach nur darum geht, Glücksspiel anzubieten, damit Leute Glücksspiel betreiben können und sich freuen können, wenn sie gewonnen haben, sondern das hat auch seinen Zweck und es passiert in einem ganz klaren staatlichen Rahmen und am Ende profitiert die ganze Gesellschaft davon.
Das ist so. Nicht nur, gehen wir es mal konkret, nicht nur die Feuerwehrleute. 86.000 Feuerwehrleute sind in Nordrhein-Westfalen ehrenamtlich tätig, die klar, hätten gemeinsam 1 Million verdient für ihre Tätigkeit, aber auf der anderen Seite braucht es auch da Strukturen. Es braucht bei der AWO Strukturen, die neben von den, wenn Sie so wollen, von den Lottomitteln. Und Hauptamt kann gerade in der Wohlfahrt oftmals nur funktionieren, wenn es ein Ehrenamt gibt. Und das sehen wir in allen Bereichen, das sehen wir in jedem Sportverein. Und da ist es wichtig, einmal eine Grundlage zu schaffen, also eine Zahlenbasis. Und auf der anderen Seite ist es ein Stückchen weit vielleicht auch wichtig, dass man einen Anreiz schafft und so die ersten kleinen Schritte geht, wie man das Ehrenamt wertschätzt und auch noch attraktiver machen kann.
Was beobachten Sie denn? Was fehlt den Ehrenamtlichen in Nordrhein-Westfalen?
Also wir haben 2022 und das war auch noch ein bisschen unter dem Eindruck von Corona und wie verändert sich eigentlich Gesellschaft und wie verändert sich Ehrenamtstätigkeit eigentlich durch Corona? Vor dem Hintergrund haben wir eine Studie in Auftrag gegeben, zusammen mit dem Forsa. Und damit wir es auch repräsentativ haben und auch wissenschaftlich nutzen können. Und was wir festgestellt haben, und das ist eigentlich schade, dass fast die Hälfte der Befragten, nämlich 45%, fühlen sich weniger oder gar nicht gesellschaftlich wertgeschätzt. Das heißt, es fehlt in erster Linie den ehrenamtlich Tätigen an Wertschätzung. Und ich finde, das ist ein alarmierendes Signal. Das andere, und das haben wir jüngst erst herausgefunden, ist die Frage, von wem erwarten sich Ehrenamtler eigentlich mehr Unterstützung? Und wer sind so die Hauptträger? Und da kommt natürlich mit einem hohen Anteil über 70% ja vom Bund, vom Land, von den Kommunen. Aber auch das fand ich interessant, 36% der Befragten sehen am ehesten Unternehmen in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, das Ehrenamt zu unterstützen und unter Umständen auch für eine bessere finanzielle Ausstattung zu sorgen. Also auch da sind sicherlich die Unternehmen neben all dem, was da schon getan wird, ein Stückchen aufgerufen und nochmal nachzuschauen, geht noch ein Quäntchen mehr.
Was tut Westlotto denn konkret, um die Ehrenamtlichen zu unterstützen?
Ja, also neben der Befragung, neben der Evidenz sind es die Punkte als Möglichmacher. Das eine ist, wir haben einen Ehrenamtscheck im Netz inzwischen, wo jeder, der sich ehrenamtlich engagieren möchte, und manchmal sind es ja diese Hürden, zum Ehrenamt zu kommen, einfach mit 12 Fragen relativ schnell rausfinden kann, was für ein Ehrenamtstyp sie oder er eigentlich ist. und dann feststellen kann, was gibt es eigentlich in der Nähe an ehrenamtlichen Organisationen, wo ich mich einbringen kann. Damit hätte man die erste Hürde schon mal genommen. Also Ehrenamtscheck. Digital, ganz einfach in Zusammenarbeit mit 140 freiwilligen Agenturen in Nordrhein-Westfalen. Und dann haben wir im letzten Jahr eine Erfahrung gemacht, wo wir gesagt haben, Mensch, lass uns mal wertschätzen. Und lass uns mal versuchen mit einer ganz kleinen Aktion, wir übernehmen mal dieses 9-Euro-Ticket für Ehrenamtler. Die Resonanz war überwältigend. Gar nicht, dass die Menschen wollten, dass wir diese 9 Euro bezahlen, sondern einfach nur, dass man wahrnimmt, es gibt Ehrenamt. Und dieses Jahr machen wir etwas anderes. Dieses Jahr, am Tag des Ehrenamts, das ist der 5. Dezember, starten wir eine Aktion. Wir wollen 1.000 mal 2 Tickets unter die Ehrenamtler verteilen. Das heißt, wir wollen 1.000 Ehrenamtler und den Lieblingsmenschen glücklich machen. Wir laden ein zu einer richtig tollen Show nach Essen in die Krugerhalde, Urbanatics. Also das wird ein Event, wo Street Art, Artistik aus dem Ruhrgebiet und internationale Künstler und Künstler aufeinandertreffen. Und dazu wollen wir Ehrenamtler einladen. Ich bin mal gespannt auf die Resonanz. Also ab dem 5. Dezember kann man sich bewerben. Das sind so die ersten kleinen Schritte. Und ja, wir werden in 2024 eine neue Umfrage starten, um zu schauen, wie hat sich das Ehrenamt weiterentwickelt.
Ehrenamt, ein total wichtiges Thema, nicht nur in Nordrhein-Westfalen. Westlotto wirft ein Schlaglicht darauf. Herzlichen Dank, Andreas Kötter.